Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Es war zu erwarten, ist aber trotzdem ein schwerer Schlag für die Berliner SPD. Die Spitzenkandidatin Franziska Giffey ist ihren akademischen Titel los. Die Freie Universität entzog ihr den Doktortitel. Das Präsidium habe dies einstimmig entschieden, teilte die FU in einer Presseerklärung mit. Mehr von Landespolitikreporterin Birgit Radatz.
Zur Begründung erklärte die Freie Universität, der Doktorgrad sei durch Täuschung über die Eigenständigkeit der wissenschaftlichen Leistung erworben worden. Außerdem seien Texte und Literaturnachweise anderer Autorinnen und Autoren übernommen worden, ohne dass dies hinreichend gekennzeichnet worden sei. Giffey selbst sagte, sie akzeptiere die Entscheidung, glaube aber weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben. Bereits im Jahr 2019 hatte es eine Überprüfung der Doktorarbeit der ehemaligen Bundesfamilienministerin gegeben. Damals sprach die Universität nur eine Rüge aus. Der wissenschaftspolitische Sprecher der Berliner AfD-Fraktion Trefzer forderte Giffey zum Rücktritt als Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin auf. Giffey hatte jedoch wiederholt betont, antreten zu wollen.
Die Informationen von Birgit Radatz. Grüne Woche, ITB, Funkausstellung. Die großen Messen fallen auch in diesem Jahr pandemiebedingt für Besucher vor Ort aus. Bund und Länder haben ihren Streit über den Umgang mit Großveranstaltungen nun erstmal vertagt. Das Land Berlin plant für die Branche allerdings ein Pilotprojekt. Einzelheiten dazu hat Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann.
Es ist eine Ausnahme, das Pilotprojekt Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit. Für den Kongress dürfen kommende Woche 500 Menschen im Citycube zusammenkommen, jeweils mit PCR-Tests gecheckt. Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche.
Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Hygienekonzept, was uns auch vorliegt, was wir auch uns gerne angeschaut haben, gerne unterstützen. Aber viel spannender wird dann die Evaluation sein.
Der Kongress soll Hinweise liefern, auch für die Zukunft. Dafür wird er wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Die bei dem Kongress geplanten PCR-Tests sind allerdings teuer. Zudem verfügt der Citycube als Ort laut den Veranstaltern über sehr gute Technik, auch was das Lüften angeht. Das ist längst nicht überall der Fall, aber auch in anderen Branchen setzt Gesundheitssenatorin Kaleitsche auf Pilotprojekte, zum Beispiel in der Kultur.
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir auch in der Clubszene es ausprobieren können, sage ich mal. Für eine begrenzte Zahl von Personen, zum Beispiel 100, mit Testvoraussetzungen, aber eben auch mit schon einigen Regeln, dann auch das zu erproben, dass das Clubgeschehen draußen auch stattfinden kann.
Ihr Ausblick darüber hinaus?
Zurzeit ist laut Rechtsverordnung des Landes Berlin nur in geschlossenen Räumen Veranstaltungen mit 100 Personen zulässig. Wir werden sicher in dem nächsten Lockerungsschritt diese Zahl auch nach oben sozusagen verändern, aber so den großen Sprung in Richtung Massenveranstaltungen in geschlossenen Räumen ist es noch etwas zu früh, sage ich mal. Da brauchen wir noch andere Impfquoten und eine andere Inzidenz.
Was Großveranstaltungspläne für Herbst und Winter angeht, so weit will die Gesundheitssenatorin nicht in die Zukunft gucken. Man müsse sehen, ob eine vierte Welle verhindert werden kann und wie sich die Inzidenzzahlen entwickeln. Der Hinweis allerdings von Messechef Martin Ecknick für seine Branche.
Ganz wichtig ist eben die Planungssicherheit. Und wenn man sich vorstellt, dass einige Exponate vielleicht sogar aufs Schiff gebracht werden müssen, hat man eine Vorstellung, wann die Sicherheit entstehen muss. Und wann die Signale entsprechend gesendet werden müssen.
Es brauche längerfristige Perspektiven wegen des nötigen Vorlaufs. Die Messe Berlin blickt daher schon jetzt auf die ersten Monate 2022 mit wichtigen Terminen wie der Grünen Woche.
Der Blick geht also schon ins nächste Jahr bei den Großveranstaltungen. Kirsten Buchmann informierte. Der Fabrikneubau des US-Elektroautoherstellers Tesla steht in der Kritik. Es werde ohne Genehmigung gebaut, heißt es immer wieder. Der Umgang mit Schadstoffen sei kritisch und der künftige Wasserverbrauch gefährlich für die Region. Umweltverbände haben deswegen Klagen gegen das Landesumweltamt angekündigt. Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel hat sich nun mit Vertretern der Verbände getroffen. Was dabei rauskam, fasst RBB-Reporterin Lucia Heisterkamp zusammen.
Im Kern ging es um das Störfallgutachten, das Sicherheitsmängel im Umgang mit gefährlichen Chemikalien im E-Auto-Werk offenbart. Laut der Umweltverbände hätte deshalb das Landesumweltamt Tesla nicht die Vorabgenehmigung zur Durchführung von Funktionstests in der Gießerei und der Lackiererei erteilen dürfen. Für Michael Ganschow von der Grünen Liga steht nach dem Treffen mit dem Umweltminister fest,
die Grüne Liga hat sich also jetzt nochmal bestätigt gefühlt in der Entscheidung, den Widerspruch zu erheben und die Behörde aufzufordern, die Zulassung zu widerrufen.
Die Umweltverbände würden damit den Behörden eine Frist setzen, die Vorabgenehmigung zu den Funktionstests zurückzunehmen.
Wenn diese Frist vorbei ist, dann wird sozusagen deutlich gemacht werden, dass man dann auch den gerichtlichen Weg beschreiten würde.
Das Umweltministerium wollte sich bislang nicht zu dem Treffen äußern. Michael Ganschow von der Grünen Liga glaubt aber, dass der Minister auf den Widerspruch vorbereitet ist.
Die Bedenken sind ja nicht ausgeräumt worden. Er hat auch vorneweg deutlich gemacht, dass er jetzt nicht Einfluss nehmen wird auf die Umweltverbände, sondern es ist eben wirklich ein Austausch auf Augenhöhe und die Entscheidung trifft dann eben der Verband oder eben auch die Behörde.
Das sagt Michael Ganschow von der Grünen Liga. In den nächsten Tagen könnte sich also entscheiden, ob die Umweltverbände wegen Tesla gegen das Landesumweltamt Brandenburg klagen. Der Beitrag von Lucia Heisterkamp. Es war ein Schock in Potsdam. Ende April soll eine Pflegehelferin im Oberlin-Haus 4 Menschen umgebracht und eine Frau schwer verletzt haben. Die Pflegerin sitzt seither in der Gerichtspsychiatrie. Es gibt noch keine Anklage und daher auch keinen Strafprozess. Das Arbeitsgericht Potsdam hat sich aber trotzdem mit dem Fall beschäftigt, denn die Verdächtige klagt gegen ihre Entlassung und verlangt eine Abfindung. Mehr dazu aus Potsdam von Lisa Steger.
Die Kündigungsschutzklage zu verhandeln hat derzeit keinen Sinn, ist die Arbeitsrichterin überzeugt. Sie würde den Prozess gern aussetzen, bis das Strafgericht sein Urteil gesprochen hat. Doch beide Seiten stellen jetzt schon klar, sie wollen eine Entscheidung. Henry Timm, Anwalt der Pflegehelferin, sagt, seine Mandantin will wieder in der Pflege arbeiten, auch wenn sie seit Jahren starke Medikamente nimmt und derzeit auf ihre Schuldfähigkeit hin begutachtet wird. Henry Timm.
Wir reden doch wohl über einen gewissen Zeitraum, wo Schuldunfähigkeit vorliegen haben könnte. Denn vorher hat sie ja die Arbeit wohl erledigt, seit 10, 20 Jahren, ohne Beanstandung.
Weil das Oberlin-Haus sie nicht mehr beschäftigen will, fordert Henry Timm für seine Mandantin zum Jahresende eine Abfindung, 81.600 Euro.
Wären dann so bis zu 15 Monatsgehälter. Und dann habe ich eigentlich noch was raufgepackt, weil ich davon ausgehe, eigentlich hat sich der Arbeitgeber aus meiner Sicht schadenersatzpflichtig gemacht, weil er hat mit der Gesundheit nicht nur der Pfleger Böses getan aus meiner Sicht, sondern sich auch nicht richtig eingesetzt für die Pflegebedürftigen.
Das Wohnheim in Potsdam sei personell unterbesetzt gewesen, seine Mandantin chronisch überlastet, so Timm. 2 Wochen vor den Taten, die der Anwalt übrigens nicht bestreitet, sei sie zusammengebrochen und hätte aus dem Dienst entfernt werden müssen, so Timm. Elmar Stollenberg, Anwalt der Oberlin-Lebenswelten, weist das zurück.
Wie alle vergleichbaren Häuser wird auch das Oberlin-Haus die Lebenswelten regelmäßig überprüft. Und da geht es ja gerade um die Arbeits- und die Pflege- und Betreuungsbedingungen. Seit vielen, vielen Jahren unbeanstandet, letztmals in der Woche der Tat.
Eine Abfindung wird das Oberlin-Haus keinesfalls zahlen, sagt Stollenberg. Beide Anwälte sollen sich jetzt innerhalb von 2 Wochen schriftlich äußern. Wenn die Arbeitsrichterin das Verfahren tatsächlich aussetzt, beide Seiten jedoch ein Urteil wollen, müssen sie sich an das Landesarbeitsgericht wenden.
Tja, und danach sieht es jetzt auch tatsächlich aus. Aus Potsdam war das Lisa Steger. Am 26. September ist Superwahltag. Nicht nur ein neuer Bundestag wird gewählt, sondern auch ein neues Berliner Abgeordnetenhaus und neue Bezirksverordnetenversammlungen. Jetzt ist klar, an den Wahlen in Berlin dürfen 38 Parteien teilnehmen, 6 mehr als beim letzten Mal. Das hat der Landeswahlausschuss jetzt entschieden. Unsere landespolitische Korrespondentin Sabine Müller weiß mehr.
Bevor es an die Abstimmungen ging, war es Landeswahlleiterin Petra Michaelis wichtig, eins zu betonen. Die Entscheidung über den Status als Partei und damit die Zulassung oder Nichtzulassung zu den Wahlen erfolge rein nach formalen Kriterien.
Inhaltliche oder politische Ausrichtung einer Partei spielt keine Rolle.
Insgesamt 39 Parteien hatten angemeldet, an den Wahlen teilnehmen zu wollen. Bei 25 war schon vor der Sitzung klar, dass sie das auch dürfen. Denn ihr Status als Partei stand fest, weil sie schon an der Berliner Wahl 2016 oder der Bundestagswahl 2017 teilgenommen hatten. Das gilt für die größeren, im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien, aber zum Beispiel auch für die Deutsche Kommunistische Partei, die Grauen Panther oder die Hip-Hop-Partei. Von den 14 Vereinigungen, über die noch entschieden werden musste, ließ der Landeswahlausschuss 13 zu, darunter Tierschutz hier, Bildet Berlin und die Klimaliste. Nur einer schaffte es nicht. Berlin Brains hatte nicht alle notwendigen Unterlagen eingereicht. Am 26. September ist in Berlin nicht nur Abgeordnetenhaus und BVV-Wahl, auch der Bundestag wird gewählt und vermutlich steht der Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen an. Eine Riesenherausforderung, sagt Landeswahlleiterin Petra Michaelis.
Ich kann Ihnen versichern, dass dies ein super Wahltag wird und uns vor viele Schwierigkeiten stellt.
Dass am gleichen Tag auch noch der Berlin-Marathon stattfindet und weite Teile der Stadt teilweise lahmlegen wird, macht die Sache noch komplizierter.
Tja, das wird bestimmt ein lustiger 26. September 2021, Sabine Müller informierte. Lebensmittel online bestellen, das ist ein Milliardenmarkt inzwischen. Um diesen Kuchen buhlen verschiedene Lieferdienste mit immer abenteuerlicheren Versprechen. Der Lieferdienst Gorillas zum Beispiel verspricht in nur 10 Minuten nach Bestellung zu liefern. Die Ausfahrer, die die Bestellung mit schweren Rucksäcken und auf Fahrrädern zu den Kunden bringen, setzt das unter massiven Druck. Ein Grund, warum Dienstag und Mittwoch beim Lieferdienst Gorillas gestreikt wurde. Einzelheiten hat Inforadio-Reporter Raphael Jung.
Wir wollen Santiago zurück. Das fordern rund 50 Mitarbeiter des Lebensmittellieferdienstes Gorillas. Sie blockieren die Eingänge zu einem Depot an der Prenzlauer Allee, lassen keine Kollegen rein, um Waren abzuholen und auszuliefern. Ihr Kollege Santiago wurde von einem Tag auf den anderen gefeuert, offenbar ohne Vorwarnung. Aber die Mitarbeiter haben noch mehr Anliegen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit zum Beispiel.
Viele, die hier arbeiten in einer Position, die kriegen ein anderes Gehalt. Es gibt die 10,5 Euro die Stunde verdienen, es gibt die 12 Euro die Stunde verdienen. Es gibt nichts Systematisches. Wir wollen, dass wir alle zumindest gleiches Lohn verdienen und das bestimmt nicht 10 Euro die Stunde.
Ein weiterer Kritikpunkt der Streikenden ist, dass der Lohn nicht immer pünktlich gezahlt wird. Nachfragen könne man aber nur per E-Mail und diese blieben oft längere Zeit unbeantwortet. Das könnte auch an dem rasanten Wachstum liegen, das der Lieferdienst Gorillas hingelegt hat. Er wurde erst im März 2020 gegründet und schon nach wenigen Monaten betrug der Unternehmenswert 1 Milliarde Dollar. Auch deshalb drängen die Mitarbeiter jetzt auf Veränderungen, zum Beispiel auf bessere Rucksäcke, damit der Rücken nach der Arbeit nicht mehr so wehtut.
Es könnte viel besser ausgerüstet werden, aber es ist nicht der Fall. Und was wir tragen, ist mehr als 10 Kilo. Also oft kommt es dazu, dass wir tragen 14 mal 17 Kilos. Bei uns wird viel Champagner, viel Bier, eigentlich ein Späti, können wir sagen, auf Räder.
Die streikenden Mitarbeiter des Lieferdienstes kommen aus aller Welt. Aus Südamerika, Osteuropa, Asien und dem Mittleren Osten. Sie sprechen Englisch, viele studieren und haben einen Hochschulabschluss. Die Entlassung ihres Kollegen Santiago hat sie zusammengeschweißt. Nun wollen sie bei dem Startup einen Betriebsrat gründen.
Der Streik beim Lieferdienst Gorillas und was die Hintergründe sind, Inforadio-Reporter Raphael Jung informierte. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Inforadio Podcast.